Hallo und herzlich willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Dies ist eine Special-Folge und zwar deswegen, weil es nicht um eine, sagen wir mal, klassische psychische Erkrankung geht, sondern es geht um Gebärmutterhalskrebs, Vorstufe und darüber, was das mit der Psyche macht. Es ist, wenn es früh erkannt wird, gar nicht so schlimm. Es klingt erstmal viel schlimmer, als es ist, aber es macht halt schon was mit der Psyche. Und wie immer geht es um ein ernstes Thema, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Ich spreche mit Jenny, die du schon aus einer anderen Folge kennst, die da heißt, wenn man unglücklich ist, sollte man gehen, vom 30. September 2020. Wenn dir diese Folge also gefällt, hör doch vielleicht auch mal in die andere rein. Ich wünsche erstmal gute Unterhaltung bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück in diesem Podcast, Jenny.
Hallo, danke schön.
wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir uns auf jeden Fall nochmal treffen. Ja. Heute ist einmal davon. Und zwar reden wir heute über, weil super aktuelles Thema, Gebärmutterhalskrebs Vorstufe beziehungsweise Gebärmutterhalskrebs im Anfangsstadium. Super aktuell, weil ich es gerade habe und weil ich gestern das OP-Vorgespräch hatte und nächste Woche Donnerstag wird es mir rausgeschnitten. Und das klingt jetzt alles viel schlimmer, als es ist, deswegen reden wir auch drüber.
Ja, aber auch nicht ganz so nicht schlimm, wie es genau. Irgendwie
ja. ist. Also ist nicht schlimm, aber ist auch nicht schlimm.
Ja, das ist ja das Dilemma,
ja.
Und ich in bin dem halt, man als Betroffene steckt.
Genau, und ich bin halt super froh, dass du das alles schon mal durchgemacht hast und wir deswegen...
Was eigentlich nicht?
Ja, das stimmt. Also, ja. Nicht verzagen, Jenny, fragen, wenn man irgendwas hat.
Ja.
Vielleicht jemand mit Multiorganversagen, könnt ihr auch Jenny fragen.
Ja, ja.
ist auf jeden Fall total gut, jemanden an der Seite zu haben, der es schon mal hatte und durchgemacht hat. Mal von Anfang an. Ich weiß es gar nicht, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen und Monate her, ne? Irgendwie.
Ja, es hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen.
Ja, ne? Ja, also weil man mir dann gesagt hat, ist nicht schlimm, kann auch noch ein paar Wochen warten. Dann war ich so, oh, na dann warte ich noch ein paar Wochen.
Ja.
Hund, dann komm auf die Couch. Und so, wir müssen kurz den Hund auf die Couch buxieren, sonst guckt er eine Stunde lang traurig. So.
Ja, jetzt habe ich es auch gemütlicher. Der liegt jetzt schön auf meinen Beinen.
Sehr gut. wo waren wir? Genau, ist jetzt ein paar Wochen und Monate her. Und da bekam ich ich war beim bei meiner Gynäkologin zum Vorsorgeabstrich und bekam dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später erst einen Brief, in dem stand, hey, wir haben ja letztens den Abstrich gemacht, da ist was bei rausgekommen, melden Sie sich doch gerne bei uns in der Praxis. So, und es war, glaube ich, kurz nach 12 und diese Praxis hatte von 12 bis 3 Mittagspause. Und somit hatte ich 3 Stunden lang Angst, dass ich bald sterben muss.
Ja.
Was irgendwie super auch unglücklich kommuniziert ist,
finde ich. Also bei mir wurde das damals auch per Brief mitgeteilt.
Ja.
Tatsächlich. Da war ich aber auch noch bei der Ärztin, bei der du jetzt bist.
Dann ist das da einfach der... Also vielleicht ist es ja einfach so.
Kann
vielleicht
auch ist sein, es ja dass das der Weg ist. Ich weiß es auch nicht. Ich fand es aber auch ganz befremdlich. Und ich hatte auch das Gefühl, mir kam das so unsicher vor, also mir einen Brief zu schicken, weil der kann auch mal nicht ankommen oder irgendwie verloren gehen. Ich hätte ein besseres Gefühl gehabt, wenn die mich angerufen hätten, um sicher zu gehen, dass mich diese Nachricht wirklich erreicht.
Ja, finde ich auch. Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal einen Brief geschrieben hätten oder angerufen hätten, wenn man nicht drauf reagiert hätte. Dann ist so, ja, okay, ja, Pech gehabt.
Ja, ich finde das auch. Also ich fand das auch merkwürdig und dass das auch immer noch so gemacht wird.
Ja.
Könnte man mal Erfahrungen bringen, da wo ich jetzt bin, wie das da gehandhabt wird. Aber ich fand schon damals sehr merkwürdig.
Ja, auf jeden Fall. So, und ich weiß, dass ich wirklich, also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht.
Mhm,
und
klar.
Ich weiß, dass deine Schwester hatte gefragt, ob wir Kaffee trinken gehen wollen.
Ja.
Sie hat, glaube ich, gefragt, ob wir um 3:30 Kaffee trinken gehen wollen. Oder nee, gar nicht. Um 3:30. Also um 3 hat die Praxis wieder aufgemacht. Ja. Um 3:30 wollte sie Kaffee trinken gehen. So, und ich habe natürlich direkt um 3 da angerufen und habe gesagt, hallo, ich habe einen Brief bekommen. Und da meinten sie, ja, wir sagen Frau Dr. Bescheid, die meldet sich dann gleich telefonisch, um das einmal zu besprechen. Und ich war so, okay. Und dann saß ich da und habe darauf gewartet, dass sie anruft. Und dann hatte ich gesagt, ja gut, okay, komm, lass uns Kaffee trinken gehen. Wer weiß, wann die anruft. Und dann saßen wir im Café und sie fragt, also deine Schwester, fragte dann, ja, und wie geht's so? Und ich war so.
Noch gerade alle, hast du dich noch zusammengehalten?
Ja, genau. So, und wie geht's?
Ja.
Naja, und dann habe ich ihr das erzählt und sie blieb halt total cool. Wo ich dachte so, okay, du bist ja krass, du bist halt die Erste, die immer direkt losheult. Wieso trifft dich das jetzt nicht?
Stimmt.
Wieso trifft dich das jetzt nicht? Wieso weinst du nicht? Ich weine. Ich muss vielleicht sterben. Wieso weinst du nicht? Und ja gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass du das ja schon hattest.
Ja, und dass sie von mir...
Genau, dass sie da auch weiß, wie das denn weitergeht.
Bei dir war aber auch direkt ein Rezept mit in dem Brief, oder? Oder eine Überweisung? Da war doch irgendwie, die Diagnose stand doch schon drauf, genau, dass man die selber googeln konnte und sich schon schön verrückt machen
konnte.
Stimmt,
ja, genau. Ich hatte einen Überweisungsschein zu einem anderen Gynäkologen schon mit drin, wo dann drauf stand PAP 1 bis 4. Und dann habe ich das natürlich direkt gegoogelt.
Ja.
Und da stand dann halt Gebärmutterhalskrebs. Und man denkt,
und du wusstest
geil,
ja nicht mal, ob du Stufe 1 oder 4 hast. Nee,
gar
da stand
nicht.
Nur 1
nee,
bis 4.
Nicht.
Ich finde, das ist ein Unding.
Ja.
Also,
ja,
eigentlich müsste die Ärztin sich da tatsächlich die Zeit nehmen und die Leute anrufen.
Ja.
Es muss ja nicht jeder kommen, aber dass
nee, klar,
telefonisch besprochen wird.
Ja.
Dass man auch gleich weiß, was man hat, weil mit so einer PAP 1 bis 4.
Ja, also du weißt, du hast dann Krebsvorsorgeabstrich machen lassen,
ja,
dann kriegst du einen Brief und dann steht der PAP 1 bis 4 und das kann man googeln und das könnte halt alles Mögliche sein.
Ja. Das kann, 1 ist nämlich super.
Genau, das geht von alleine weg.
Und 4 ist eine Krebsvorstufe.
Ja,
die
das
halt
ist,
so,
genau, das ist vielleicht nicht nur Vorstufe, weil 4 ist nicht nur Vorstufe, sondern ist ja schon Anfangsstadium.
Ja, genau, also wollte ich gerade sagen, 4 bedeutet, es muss entfernt werden, weil es sonst zu Krebs wird.
Genau.
Ich glaube, bis 3 kann es sich zurück.
Ja, 3 muss auch nur noch beobachtet werden.
Genau.
Und 4 ist halt auf jeden Fall, ja, muss man schneiden.
Ja, finde ich ein Unding.
Ja.
Also,
ich finde es auch wirklich
sehr
unglücklich.
Ich wiederhole mich, aber.
Ja. Ja, und ich weiß, dann klingelte das Telefon, wir saßen da im Café, ich mich gerade wieder beruhigt gehabt, bin rausgegangen. Es war Sommer, auf der anderen Straßenseite ist ein Eiscafé und da saßen halt alle draußen, waren ganz zufrieden mit ihrem Eis und ich stand auf der Straße und habe geweint. Ich habe richtig...
Mit dem Telefon am Ohr.
Genau, mit dem Telefon am Ohr und ich habe geweint.
Herr Doktor, was ist es?
Und hatte so 50 Zuschauer dabei.
Wie unangenehm.
Ich weiß nicht, ich finde das immer nicht so schlimm. Wenn man Grund hat zu weinen, dann kann man weinen,
wo man möchte. Die anderen wahrscheinlich.
Ja. Ach so, ja, genau. Ja, kann ja für die unangenehm sein.
Nein, Quatsch. Ich habe auch schon öfter mal in der Öffentlichkeit geweint. Also ich bin da ganz auf deiner Seite.
Ja, ach, weiß ich nicht. Wenn ich weinen muss, dann weine ich.
Mhm.
Dann... Das muss ja auch irgendwie raus.
Also was mich da tatsächlich stört, ist tatsächlich dieser ganze Weg, wie das läuft.
Ja.
Oder wie das über diese Praxis auf jeden Fall läuft. Kann aber auch sein, dass das Usus ist.
Ja.
Mhm.
Ja, naja, genau. Und dann erzählte sie mir, ja, und ne, Krebsvorstufe muss man halt nochmal untersuchen lassen. Holen sie sich dann mal eine Überweisung irgendwie ab. Und dann war ich so, ne, hatte ich ja schon drin. So, oh, ach so. Und dann musste ich zu einem anderen Gynäkologen. Das ist wohl einfach so der Weg, den man gehen muss. Also der.
Ja, bei mir lief das ein bisschen anders.
Okay, ja, also bei mir war es jetzt so, dass sie hat den Abstrich gemacht, mich dann informiert auf unglückliche Art und Weise. Und dann musste ich mir einen Termin machen lassen bei einem anderen Gynäkologen, bei dem du ja auch bist.
Mhm.
Von dem mir zum Glück im Vorfeld alle gesagt haben, wie super fantastisch der ist.
Weil du mich nicht gefragt hast.
Ja, genau.
Ich mag den nämlich auch nicht mehr.
Naja, und da bin ich dann bin ich dann hingegangen und da musste dann nochmal
eine Gewebeprobe.
Genau, es wurde eine Gewebeprobe genommen und der hat da reingeguckt. Also es war absurd.
Ja.
Es war wirklich absurd.
Auf den Gebärmutterhals.
Genau. Ja,
und der sieht aus wie ein Donut.
Der fühlt sich aber auch so an.
Haben wir uns schon mal drüber unterhalten.
Also meiner hängt so... Too much information, maybe. Meiner hängt so tief, dass ich ihn ertasten kann. Ich und ich weiß, dass der sich auch anfühlt wie ein Mini-Donut. Vielleicht ein bisschen härter als ein Donut, der schon einen Tag alt ist.
Oder lange frittiert wurde.
Knusprig. Der knusprige Gebärmutterhals.
Ja. Genau. Und auf den Gebärmutterhals, der wie ein Donut aussieht, machen die Ärzte, die machen da auch so Proben mit. Da kommt einmal Jod drauf.
Und Essig.
Und einmal Essig. Und das wird fotografiert, weil nämlich diese Krebszellen oder Vorstufenzellen, ich glaube, sich verschieden einfärben oder sichtbarer werden durch diese Flüssigkeiten.
Ja, irgendwie so.
Und das fand ich auch richtig unangenehm, weil wenn man den Gebärmutterhals berührt, das ist, man kann gar nicht so das eingrenzen, man kann auch, es ist so ein dumpfer Schmerz, der so in einem drin ist. Ja. Ich weiß aber, dass ich dieses da drauf rumgetupfe furchtbar unangenehm fand, auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch.
Es hat innen drin so ganz dumpf
gezogen.
Ja,
gezogen. Ja. Also kennt man ja auch. Also weiß ich nicht, also ich kenne das zum Beispiel, wenn ein sehr großer Penis beim Geschlechtsverkehr dagegen stößt. Unangenehm.
Mhm. Ja.
Und das, das Spannende ist aber auch, dass er während der Untersuchung meinte, der Arzt, dass man da drin eigentlich keine Schmerzrezeptoren hat. Und irgendwie tut es aber trotzdem weh. Genau, also ja.
Also klar, direkt in der Scheide, wo auch der Tampon reinkommt und sitzt,
ja,
das spürt man nicht, weil sonst könnte man keinen Tampon tragen. Aber irgendeine Art von Berührungssensibilität ist da. Also es ist ja was ich erlebt habe, du auch und auch andere Frauen. Also ich weiß nicht genau, was da ist, ob das jetzt vielleicht nicht die Nerven an sich sind, die sonst die Reize weitergeben, aber irgendwie spürt man das.
Und ja, man spürt es schon. Unangenehm. Wobei ich muss sagen, also die Gewebeprobenentnahme habe ich nicht gespürt. Das hat mir nicht wehgetan, das weiß ich noch. Also weil das fand ich irgendwie, er hatte ja gesagt, es könnte sein, dass es ein bisschen blutet. Und da machst du dir natürlich Sorgen. Also weil, wenn Blut kommt, dann tut es bestimmt auch weh.
Ja.
So, und das habe ich zum Beispiel nicht gemerkt.
Also ich habe das, auch schon, wenn ich daran denke, gerade wenn du davon sprichst, krampfen sich meine Hände zusammen, weil ich das ganz unangenehm fand.
Ja.
Also wie gesagt, ich konnte nicht sagen, da genau tut es jetzt weh, aber es hat innen drin irgendwie gedrückt und gezogen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass die Ärztin sagte, ich soll jetzt husten, damit ich dieses Rucken, dieses Rausreißen nicht so merke.
Okay.
Ja, weil das ja... das ist, sah aus wie so ein Metallklammer mit Zähnen am Rand.
Ja.
Also es ist schon richtig so ein Piranha-München, was die da reinrammen. Und bei mir war auch alles auf Großbild. Ich hätte auch nicht hingucken dürfen. Das hat schlimmer gemacht, dass ich alles gesehen habe.
Ja.
Nur zur Info, also Jule wurde an einen anderen Frauenarzt überwiesen, der diese Sachen gemacht hat. Ich wurde damals an die Uniklinik Lübeck überwiesen. Da sollte ich dann zur sogenannten Dysplasie-Sprechstunde gehen.
Das genau, das hatte der aber auch. Also der macht dienstags nur das.
Genau.
Wobei man, also das wiederum zeigt ja auch, dass es wohl anscheinend sehr viele Frauen haben.
Ja.
Denn wenn ein Frauenarzt, und er ist ja nicht der Einzige, der das macht, glaube ich, hier in Lübeck, wenn der einen ganzen Tag pro Woche damit verbringt, Dysplasien?
Hm?
Zu machen, und zwar so im halben, dreiviertel Stundentakt, dann sind das einfach, also dann hat das, glaube ich, haben das einfach viele.
Das ist die Krebsart, an der früher die meisten Frauen gestorben sind.
Ja.
Also Gebärmutterhalskrebs ist unheimlich verbreitet, deswegen war ja auch dieser Papp, das hat ein Grieche erfunden, das ist nach dem benannt, dieser Abstrich, diese Krebsvorsorgeabstrich, der, ich glaube, der hieß Papadopoulos, ich bin mir nicht mehr sicher.
Mhm.
Auf jeden Fall ist es die Abkürzung von seinem Nachnamen. Das hat unwahrscheinlich, also es ist ein einfacher Test, der unwahrscheinlich vielen Frauen schon das Leben gerettet hat. Das war, also das, dein Eindruck ist richtig.
Ja.
Das ist eine ganz häufige Krebsart.
Ja, aber wahrscheinlich bald nicht mehr, weil dann wurde ja ein Impfstoff entwickelt, für den wir aber zu alt sind. Also das hat meine Gynäkologin jetzt gesagt, dass sie jetzt junge Mädchen dagegen impft und dann kriegt man das einfach nicht mehr.
Ja, wobei das auch nur begrenzt stimmt. Also es gibt, das wird ja vom HP-Virus, vom humanen Papillomavirus unter anderem ausgelöst oder verursacht. Und die Impfung ist gegen bestimmte Stämme, also gegen die, die halt hauptsächlich im Verdacht stehen, das auszulösen. Es deckt aber nicht alle ab, also da gibt es wahnsinnig viele.
Ah, okay.
Ja, aber es ist schon auf jeden Fall hilfreich.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man es bekommt.
Genau, also es ist nichts, dass du es gar nicht bekommen kannst. Ja. Du kannst es, glaube ich, auch durch andere Umstände bekommen. Mhm. Stress, Rauchen, irgendwie lebenswandelbedingt.
Na, zum Glück habe ich ja keinen Stress.
Ja, tatsächlich ist es auch oft so, dass das Frauen bekommen, die gerade nicht in einer guten Phase ihres Lebens sind, weil das auch mit dem Immunsystem, glaube ich, zusammenhängt, wie man mit HP-Viren.
Also ist man selber schuld.
Nein, das ist man nicht. Meistens sind Obwohl, die Männer schuld. Obwohl doch, wenn man
also ich habe das mal einer Person gesagt, sagen wir, ich habe es einer Person erzählt, dass ich das habe. Und ihre Reaktion, also es war ein Scherz, aber ihre Reaktion darauf war, na, hattest du zu viel Sex? Und ich war so, Entschuldigung.
Ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt im Zusammenhang mit der Menge der Partner, weil das fast jeder hat. Nee, das nicht,
aber es steht im Zusammenhang damit, dass man ungeschützten Sex hatte.
Ah, okay.
Weil ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie doll, also wie wahr das ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, ist geringer oder, ich weiß nicht, aber wenn du komplett dein ganzes Leben lang nur Sex mit Kondom hattest, dann kriegst du das wahrscheinlich nicht.
Ich vermute mal, dass das dann das HP-Virus nicht so leicht übertragen wird.
Ja, vielleicht.
Obwohl ich meine, dass das Kondome keinen hundertprozentigen Schutz vor dem HP-Virus bieten. Aber ist jetzt keine verifizierte Aussage von mir.
Hätten wir uns vielleicht ein bisschen besser informieren sollen, bevor aber wir das aufnehmen.
Also zum größten Teil ist auf jeden Fall das HP-Virus, das humane Papillomavirus, dafür verantwortlich. Und ein gesundes Immunsystem, also habe ich damals gelesen, wirft es eigentlich raus, früher oder später. Und wenn man angeschlagen ist, gestresst ist oder Raucherin ist zum Beispiel, was ja das Immunsystem dauerhaft auch beschäftigt und einschränkt, dann bleibt das HP-Virus zu lange im Körper und sorgt für chronische Entzündungen am Gebärmutterhals. Und daraus entsteht dann Krebsvorstufe oder Krebs.
Ja.
Ja.
Ja. Wo waren wir denn? Untersuchung, genau. Ja. Bei der Untersuchung und Gewebsprobenentnahme. Die Ärzte sagen, also im Vorfeld wahrscheinlich, um einen auch nicht unnötig zu beunruhigen, dass es so gut wie schmerzfrei ist. Das können wir beide nicht bestätigen. Mhm. Also es war jetzt nicht super schlimm, aber ich weiß, dass ich, es ist einfach eine super angespannte Situation, weil du weißt nicht, was genau ist es, wie schlimm ist es. Mhm. Und du liegst da untenrum frei auf einem Gynäkologiestuhl, so halb, also so ziemlich auf dem Rücken, damit er da ordentlich reingucken kann.
Mhm.
Dann hat er mich gefragt, ob er Fotos machen könnte davon.
Das war halt auch
so. Für ihr
Facebook-Profil jetzt, oder?
Und er meint, nee, zu Studienzwecken und er würde ja natürlich auch nur den Gebärmutterhals fotografieren, also da so drin. Und ich dachte auch so, hätte ich vielleicht vorher noch mal zum Waxing gehen sollen. Ja, hat da halt rein fotografiert, aber es ist halt, die Situation war sowieso schräg. Und der Pinsel, also ich weiß, er hat es nett gemeint, aber er sagte, ich pinsel da jetzt ein bisschen Zaubertinte drauf. Und ich dachte, okay, sind wir hier denn eigentlich beim Kinderarzt gerade? Ja. Ich würde schon gerne wissen, was da passiert.
Ja, das verstehe ich total.
Und dann hat er da, also es zog und war unangenehm, drückte. Ich kannte diesen Menschen nicht. Es war ein Mann in meinem Alter, der...
Der war dir super unsympathisch
auch. Ja, das war halt so, das kam halt noch dazu. Mhm. Und guckte mir in die Vagina und machte Fotos. Und es war einfach super schräg.
Ja.
Und ich hatte, also ich wollte eigentlich... Man ist ja auch eigentlich psychisch
angespannt, ne, wie ja, du auch gerade schon sagtest. Und naja, natürlich ist das für die Routine und die verstehen wahrscheinlich vielleicht die Aufregung nicht mehr, die viele Frauen haben, aber...
Naja, der macht das da, das ist Fließbandarbeit ja, quasi für genau. den, der macht das
und den ganzen leider Tag. Muss man als Mediziner ja auch keine Eignungsprüfung, ob man mit Menschen arbeiten sollte.
Ja, schade.
Absolvieren, aber... bei mir hat das, war das doch ein deutlicher Unterschied, weil die total nett waren.
Mhm.
Und weil das halt auch einfach nicht irgendwas ist, was da gemacht wird, sondern da werden Tinkturen draufgepinselt, da wird was rausgezogen. Du hast die psychische Angst auch, dass du irgendwie an Krebs erkrankt bist. Und wenn du da irgendwie bei jemandem bist, der weder empathisch noch irgendwie besonders freundlich ist, dann macht das schon viel aus.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, ich bin auch rausgegangen und bin in Tränen ausgebrochen danach.
Ja.
Das sehr auf die leichte Schulter. Ich habe es komplett verdrängt, bis die Untersuchungen waren. Da, während der Untersuchung wurde mir bewusst, wie ernst das eigentlich ist. Mhm. Und bin wie so ein Wrack, habe ich mich dann rausgeschleppt und habe mich total geschändet gefühlt. Aber die waren wenigstens noch nett.
Ja. Also ich bin da ja hin und da habe mir überhaupt gar keine Sorgen gemacht, weil ich von 2 oder 3 Leuten halt gehört habe, dass der super nett ist.
Mhm.
Und warum auch immer dachte ich, der wäre alt. Und ich war halt noch nie bei einem männlichen Gynäkologen. So, und das war halt für mich schon mal so ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Naja, und dann kam ich ja da rein und es war unangenehm. Und der hat dann erzählt, was er so macht. Und hat dann gefragt, ob ich dann noch Fragen habe. So, und dann hatte ich tatsächlich 2 Fragen. Die eine war, keine Frage. Ich habe halt gesagt, ja, ich habe den Verhütungsring drin, das ist kein Problem, oder? Und dann war er so, ja, nee, für mich ist das kein Problem. Und ich war so, ja. Und dann, ja, also ich pinsel da jetzt gleich Essig und Jod mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das mit der Verhütungsfunktion des Rings irgendwie macht. Das könnte Ihnen aber sonst auch keiner weiter sagen. Gibt es halt keine Studien zu. Und dachte ich, aha. Also im Nachhinein dachte ich, dann denke ich auch, ja, also man hätte den für die Behandlung auch kurz rausnehmen können. Das ist übrigens kein Problem. Der kann halt auch mal 3 Stunden rausgenommen werden, ohne die Wirkung zu verlieren. Das wäre eine Option gewesen. Und da war noch, ja, wer hat ihn denn gesagt, dass es okay ist? Meine Damen hier. Und ich so, ja, ich hatte das bei der Termin, also als ich mir den Termin geholt habe hier, habe ich gesagt, dass ich den drin haben werde und habe gefragt, ob es ein Problem ist. Und die haben gesagt, nein. Und er ist da einfach super unangenehm mit umgegangen.
Mhm.
Ja, und meine zweite Frage war, das war... Das
kann man deutlich anders klären.
Ja, so und das war ein Dienstag und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, ich hätte am Freitag ein Date und habe halt auch gesagt, naja, also ich habe am Freitag ein Date, wie sieht's denn damit so aus? Und dann ist ihm hinter seiner Maske, hatte ich das Gefühl, alles aus dem Gesicht gefallen und war so, ja, also naja, Wenn sie sich damit gut fühlen, ist Sex kein Problem oder so. Und war halt super irritiert, dass das meine Frage ist. Und er meint, ja, es kann halt schon sein, dass sie bluten und dass es ein bisschen wehtut. Aber wenn sie meinen, ja, dann ist das kein Thema. Und war so, ja, okay, danke. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass, also er ist damit super unprofessionell umgegangen. Und er ist Gynäkologe, da sollte Sex irgendwie kein Thema sein, über das man dann nicht spricht.
Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass er das in der Situation vielleicht noch keine nachgefragt hat. Trotzdem war das halt, also du hast es jetzt so relativ kurz und knapp erzählt, aber er hat das schon sehr wertend ja auch.
Ja, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, deswegen konnte ich das auch verarbeiten, aber ich weiß, dass ich mich sehr vielleicht nicht verurteilt gefühlt habe, aber ja, doch schon. Doch. Also er fand es unpassend.
Ja.
Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er es unpassend fand, dass ich in dem Moment an Sex denke, der noch 4 Tage hin war.
Ja.
Potenziell, der nicht stattgefunden hat. Übrigens, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, finde ich auch. Also wundert mich auch ein bisschen tatsächlich. Weil natürlich kommen da viele Frauen, die schockiert sind, überfordert sind, die für sowas keinen Kopf haben. Aber da geht eben auch jeder anders mit um. Und ich finde auch, ein professioneller Gynäkologe sollte mindestens also sollte mindestens in der Lage sein, neutral aufzuklären.
Ja. 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 Auf jeden Fall. So, und
oder auch sagen, schön, dass Sie sich nicht so verunsichern lassen.
Ja.
Könnte man auch mal sagen.
Haben Sie Sex? Benutzen Sie ein Kondom, aber haben Sie Sex?
Haben Sie Sex und machen.
Genau.
Also, okay, machen Sie sich nicht einen Kopf, ist vielleicht unangebracht, man soll keine Hoffnung, aber auch keine falschen Hoffnungen machen. Aber dass das Leben weitergeht und man nicht wie das Kaninchen jetzt vor der Schlange sitzt, finde ich, ist doch eigentlich total positiv.
Ja, und also ich verstehe zum Beispiel auch, dass er sagt, dass es sein kann, dass man Blutungen hat und Schmerzen, was übrigens nicht der Fall war. Aber es wirkte schon so ein bisschen so, naja, also sie werden wahrscheinlich Schmerzen haben und einen blutigen Ausfluss. Ich weiß jetzt nicht, wie schön das irgendwie ist, wenn sie Sex haben.
Aber das war schon ziemlich wertend.
Ja.
Ziemlich. Also so eine Prognose zu stellen, es kann sein, aber es ist so, ja, wenn Sie das gerne haben wollen, dann bitte.
Ja,
also
ja.
So klingt das.
Ja, genau. Also es war wirklich unangenehm. Und das war das Gespräch vor der Behandlung. Und so bin ich, so bin ich dann da reingegangen. Und jetzt durch die Corona-Pandemie muss man ja dann auch eine Maske aufsetzen. Im Wartezimmer. Also im Wartezimmer musste ich die Maske tragen, dann kam ich rein. Im Sprechzimmer hat er gesagt, ich könnte die Maske abnehmen. Dann hatte ich ja die Maske natürlich abgenommen und dann habe ich mich auch da auf den Behandlungsstuhl gesetzt und habe dann gesehen, dass beide eine Maske trugen und habe dann gefragt, ach so, soll ich dann meine Maske wieder aufsetzen? Und dann sagte er irgendwie super, super schnippisch so, ja, so theoretisch schon. Und ich war so, naja, also praktisch kann ich es ja auch machen. Also fand ich irgendwie, also ja, es war einfach eine komplett unangenehme Situation.
Also ich würde nicht mal Misskommunikation, sondern irgendwie Fehlkommunikation oder ich weiß gar nicht.
Also es war einfach wirklich, wirklich unangenehm. Und dann danach, nach diesem Gespräch, lag ich untenrum frei vor diesem unsympathischen Mann, der in mich rein fotografiert hat, der mir Schmerzen zugefügt hat und ich wollte einfach nur weinen.
Ja.
Und kam mir aber vor wie ein kleines Kind und habe das halt natürlich unterdrückt. Also ja, es war wirklich unangenehm.
Ja, ist auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Nee.
Naja, und dann bin ich danach nach Hause gegangen und habe dann zu Hause geweint.
Wie wir das alles alleine.
Ja, also es ist einfach eine sehr angespannte Situation.
Ja. Und dann
wurde es nicht besser.
Hast du die Ergebnisse von der Untersuchung?
Ja, das genau. Dann hatte ich, ich hatte mir vorher schon einen Termin geholt zur Besprechung der Ergebnisse. Und mir wurde gesagt, dass es eine Woche später. Ja, also dass eine Woche später die Ergebnisse da sein werden. Zu meinem Unglück war meine Gynäkologin, der ich sehr vertraue, im Urlaub und bin dann zu ihrer Vertretung gegangen. Bei der Terminabsprache wurde gefragt, warum ich komme. Und dann habe ich gesagt, ja, zur Besprechung der Dysplasie-Ergebnisse. Dann kam ich daran, kam ich in die Praxis, dann wurde ich am Empfang nochmal gefragt, warum ich denn da sei, wo ich dachte, hatte ich zwar schon mal gesagt, aber also ich möchte heute die Ergebnisse meiner Dysplasie-Untersuchung
Alles irgendwie nicht vertrauenswürdig.
Nee, genau. Dann saß ich im Wartezimmer, dann kam die Ärztin rein, hat mich reingerufen, dann saß ich bei ihr da am Tisch und sie, so, was machen wir denn heute? Und ich war so, ich würde gerne die Ergebnisse besprechen meiner Dysplasie-Untersuchung, der Gewebeprobenentnahme.
Das klingt jetzt so, soll nicht bagatellisiert klingen, man hat eine Woche gewartet und sich Sorgen gemacht und dem Termin entgegengefiebert.
Genau,
und
ich war
keiner
angespannt.
Weiß, wann was.
Ja, genau. Ich war angespannt, habe dreimal gesagt, warum ich denn da bin.
Ja.
Und dann fragte sie mich, ja, liegen uns die Ergebnisse denn schon vor? Und ich war so, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und dann fing sie an zu lachen und sagte, haha, ja, na also wenn nicht, dann ist ja der Termin hier heute auch Quatsch. Und ich...
Woher solltest du das denn wissen?
Genau.
Wird dir das nach Hause geschickt? Nein.
Nee, natürlich nicht. Mir wurde gesagt, das wird dahin geschickt. Und dann, also mir kamen schon fast Tränen vor Wut und ich habe gesagt, gute Frau, für Sie ist das vielleicht irgendwie hier täglich Thema, aber für mich ist es gerade eine wirklich angespannte Situation. Es wäre total klasse, wenn Sie es in Erfahrung bringen könnten, ob meine Ergebnisse hier schon vorliegen. Und dann war sie so, ja, oh, ja, natürlich. Vielleicht warten Sie noch mal kurz im Wartezimmer, ich rufe Sie dann gleich noch mal rein. Ich sehe ja.
Kann den also, Kopf schütteln.
Ja, gerade. Und also es war einfach von vorne bis hinten irgendwie unglücklich bis jetzt. Und dann waren die Ergebnisse tatsächlich noch nicht da, aber sie hatte dann mit Herrn Dr. Arschloch telefoniert und hat auch nicht so viel, also am Ende, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt nicht weiß, welche Stufe ich habe, aber ich weiß, dass es weggeschnitten werden muss, also ist es wohl mindestens Stufe 4.
Ich meine auch, also es gibt 4a und b, ne?
Ja, ich bin da irgendwie auch unschlüssig.
Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es ab 4 in A und B unterteilt wird oder nicht, aber
ja, ich meine, also ich habe auf jeden Fall diese Stufe.
Ab 4 muss geschnibbelt werden.
Genau. Also, und da hat sie mir dann auch, genau, sie hat dann gesagt, ach so, ja, ja, sie waren ja da bei der Gewebsprobenentnahme. Der macht das dann auch. Also zu dem könnten sie auch gehen. Und habe ich gesagt, danke, diesen Menschen möchte ich bitte nie wiedersehen. Und dann war sie, aha, okay, was ist denn da vorgefallen, habe ich ihr das erzählt? Und dann hat sie gesagt, das klingt aber wirklich unangenehm, da schicke ich nie wieder jemanden hin. Fand ich total gut.
Direkt einem Mann.
Ich fand das total klasse.
Oder? Man möchte doch auch mal Gerechtigkeit, wenn man so scheiße behandelt wird.
Ja.
Ja.
Naja, und jetzt... dann hat sie gesagt, okay, ja, Herr, also ein anderer Arzt macht das auch. Und
du meinst den Eingriff an sich?
Genau,
ja,
ja, also im Krankenhaus, also dieses Wegschneiden.
Mhm.
Und da war ich dann gestern zum OP-Vorgespräch, Wochen später, weil sie meinte, ja, dann holen Sie sich da mal einen Termin. Aber ist nicht so eilig, das kann ja auch in ein paar Wochen gemacht werden. Und das wiederum hat mich sehr beruhigt. Weil wenn etwas warten kann und nicht so dringend ist, dann ist auch nicht so schlimm.
Ja, ja.
Ja.
Ich meine, auch das hat bei mir alles von Feststellung bis wirklich dann OP-Termin konkret, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Das war auch eine ganz schöne emotionale Achterbahn.
Ja.
Das hat sich gezogen.
Ja, weil das Krasse ist, natürlich hatte man es noch nie. Das Internet ist irgendwie auch keine große Hilfe, finde ich, weil da ja alles drin steht von, ja, ist überhaupt nicht schlimm zu, okay, ja, gut, ich habe jetzt Chemo.
Ja, und zu bis hin eben zu, das ist die Krebsart, an der die meisten Frauen verstorben sind, bevor es diese Krebsvorsorgeabstrich gab. Also das ist schon was einen erschreckt.
Ja. Ja. Also ja, aber als sie dann meinte, es kann halt ein paar Wochen warten, war ich wirklich beruhigt. Und jetzt habe ich dann den Schritt getan und mir einen Termin geholt zum OP-Vorgespräch. Der war gestern und dann wollte er mir für morgen einen Termin andrehen. Das war mir aber ein bisschen zu schnell, weil ich schon dafür auch ein emotional, also ich muss mich da irgendwie drauf vorbereiten. Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt zum Corona-Test muss und noch ein großes Blutbild machen lassen muss und auch noch zum Anästhesie-Vorgespräch muss.
Ja.
Was irgendwie alles dann wahrscheinlich hätte heute gemacht werden müssen, weiß ich nicht, wie kurzfristig sowas
alles geht. Ich hätte es ja gemacht. Also bei mir war das damals so, dass mir hat das alles viel zu lang gedauert und ich hätte jeden Termin, den ich hätte kriegen können, sofort an mich gerissen. Nee. Schneidet das weg sofort! Das war so mein Gefühl auf jeden Fall.
Nee, ich brauchte brauchte da noch ein bisschen Zeit für. Also ich meine, klar, dann hat man es hinter sich, auch nicht verkehrt, aber ich muss mich da irgendwie seelisch-moralisch noch drauf einstellen, dass das nächste Woche passiert. Und ich habe, also so, wenn ich in meinem Alltag bin, mache ich mir gar keine Sorgen und mache mir gar keine Gedanken und gehe damit total locker um. Aber wenn man mich dann fragt, ja und, wie geht's dir so damit und mit der OP und brauchst du irgendwas? Und dann erzähle ich und sage, nee, ist alles gut und merke, wie mir dann so ein Kloß in den Hals kommt und denke, ja okay, es stresst mich irgendwie doch ziemlich hart.
Das ist so eine ungreifbare Gefahr, die da trotzdem irgendwie mitschwebt.
Ja.
Man weiß, man hat nur eine Vorstufe, aber trotzdem schwebt dieses große Wort Krebs im Raum Und auch, dass man weiß, man wird Krebs haben, wenn es nicht entfernt ja, wird.
Ja, genau.
Und auch dieses Bangen. Ich weiß auch, dass ich meine, dass ich auch nach der OP nochmal gezittert habe, weil die dann das entnommene Gewebe nochmal überprüfen. Ich weiß gar nicht, ob die da auch nochmal gucken, ob es nicht doch schon Krebs ist. Und nicht nur 4, also Vorstufe, sondern vielleicht schon 5. Und die gucken auf jeden Fall auch nach der OP nochmal. Die schneiden da ja ein Stück quasi ab vom Gebärmutterhals. Das wird kegelförmig. Also kegelförmig,
genau.
Genau. Und das Stück, was sie abschneiden, das wird eingeschickt und geguckt, ob diese veränderten Zellen bis an den Schnittrand gehen. Weil wenn die bis an den Schnittrand gehen, dann kann es sein, dass sie nachschneiden müssen, dass es noch weitergeht. Also die versuchen erstmal so wenig wie möglich abzuschneiden, in der Hoffnung, dass sie alles erwischt haben. Und danach kann man dann eben erst gucken, ob sie wirklich alles erwischt haben. Das heißt, da halt auch danach ist das Bangen noch nicht ganz vorbei.
Ja.
Sondern so richtig abgeschlossen ist das dann auch erst nach der OP, wenn wieder erst Untersuchungen oder eben Sachen gemacht wurden. Es hat sich ganz schön gezogen und immer wieder dieses Warten und Hoffen und Bangen. Das hat im Nachhinein waren das schon intensive Monate.
Ja.
Oder hat mich das auch viele Nerven gekostet. Obwohl ich keinen Krebs hatte offiziell.
Ja, genau.
Ja.
Also es ist halt irgendwie dieses Wort, was auch noch mit drin steckt, was ein komisches Gefühl macht. Und ich meine, gut, es ist halt auch trotzdem ein großer Eingriff, ne? Mit Vollnarkose und mit Krankenhausaufenthalt und was er mir gestern erzählt hat, also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich muss eine Nacht bleiben und es kann sein, dass wenn ich irgendwie was falsch mache oder irgendwie mich falsch bewege oder zu doll anstrenge oder so, kann es sein, dass es zu starken Blutungen kommt und man dann direkt in die Notaufnahme muss und deswegen muss man eine Nacht bleiben. Also ich, ich soll auf jeden Fall eine Nacht bleiben. Bei dir war es ja anders.
Bei mir war es ambulant. Also die haben mich ein paar Stunden da behalten. Ich musste aber unterschreiben und sicherstellen, dass ich 24 Stunden eine Begleitperson an meiner Seite habe. Wo ich aber auch gedacht habe, ich habe mich damit nicht so sicher gefühlt, weil ich auch dachte, wenn ich und meine Begleitperson uns jetzt ins Bett legen und schlafen, dann kriegt die nicht mit, wenn ich still und leise verblute.
Ja.
Also,
ja, ist auch so.
So richtig Sinn hat das eigentlich nicht gemacht.
Ja. Ja, und also, er meinte, also er hat mir das auch auf so ein Bild gezeigt und auf dem Bild sah es aus, als würde er mir den kompletten Gebärmutterhals wegschneiden.
Der ist auch nur 2 bis 3 Zentimeter lang. Der ist ist ja nicht so viel.
Ja. Und, also er hat mir das auf so ein Bild gezeigt und da wird dann so, das heißt ja Konisation und das kommt von Cone, also von konisch, also
Zylinder oder genau, Kegel.
Ja, es wird da also kegelförmig rausgeschnitten. Und dann legt er da noch eine Tamponade vor, die er dann nächsten Tag entfernt und nochmal schaut. Und ich fühle mich da wirklich ganz gut aufgehoben, muss ich sagen. Also so jetzt im Vorfeld.
Ja.
Das wird man dann ja sehen. Aber da fühle ich mich jetzt relativ sicher mit.
Mhm.
Also
ich kann jetzt auch nur die Daumen drücken, dass deine Misere sich nicht fortsetzt an schlechten Erfahrungen und dass jetzt wenigstens der Eingriff und auch das nachfolgende Ergebnisse vom Eingriff, dass diese Sachen jetzt zuverlässig laufen und du dich da gut aufgehoben fühlst. Ich muss auch nochmal dazu sagen, also ich hatte das vor, na gut, 8 Jahren, meine ich. Und da war ich 26 und ich war damals auch tatsächlich, glaube ich, 1 oder 2 Jahre nicht beim Frauenarzt, weil ich keine Beziehung hatte. Ich habe halt nicht regelmäßig ein Rezept gebraucht. Ich hatte ja auch nie irgendwie was gesundheitlich mit meinen Fortpflanzungsorganen und ich habe das total auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte, diese Krebsvorsorge, ach, ja, so wichtig ist die jetzt auch nicht. Ich habe schon keinen Krebs. So, und kann sein, dass ich weiß nicht genau, was gemacht wird, wenn jetzt eine Vorstufe gefunden wird, wenn man das weiter beobachtet, kann sein, dass es beim Gleichen rausgekommen wäre. Aber ich habe definitiv halt nicht die regelmäßigen Kontrollen damals wahrgenommen.
Ja.
Und das kann ich nur allen raten, weil das wirklich Frauen in unserem Alter und auch jünger betrifft. Und
ja, weil wenn man zu lange wartet, dann ist es halt keine Vorstufe mehr.
Nein, genau.
Und dann ist es halt plötzlich Krebs.
Also ich kenne, jetzt mit dir sind es 4 Freundinnen von mir. Eine hatte schon mal einen auffälligen Abstrich, eine hatte Krebs, der aber auch entfernt werden konnte. Mhm. Und 2 hatten, so wie ich auch, eine Vorstufe, die entfernt werden musste. Also das ist einfach so unglaublich häufig, dass diese blöden Krebsvorsorgen wirklich, wirklich, wirklich ernst zu nehmen sind.
Ja, ja, ich habe das ja dann auch direkt allen erzählt. Und 2 waren auch so, oh ja, ich war auch schon lange nicht mehr und haben sich direkt einen Termin geholt.
Ich finde auch, also ich war 2 Jahre nicht da. Ich glaube, es waren 2 Jahre. Und ich habe das so oft von anderen gehört, so, oh ja, ich war auch lange nicht. Weil die meisten gehen halt regelmäßig hin, wenn sie ein Rezept brauchen für die Pille oder für den Verhütungsring.
Ja.
Oder so. Und das ist auf jeden Fall nicht so im allgemeinen Bewusstsein angekommen, dass das tatsächlich eine Krebsart ist, die auch so unglaublich viele junge Frauen betrifft.
Ja, das stimmt.
Hm.
Ich weiß noch, dass ich hatte ja das besprochen mit ihr und hatte einen Tag drauf Hautkrebsvorsorge, Hautkrebs-Screening und dachte, ja geil, lass uns da mal gucken, was wir da so finden.
Wenn man nicht hingeht, hat man auch nichts.
Ja, genau. Aber ich hatte da auch tatsächlich nichts. Da war ich so, okay, cool, da ist alles safe.
Ja, jetzt bist du erstmal fertig.
Ja.
Jetzt erstmal alles geguckt.
Was ja, man alles kann. Geguckt. Darmspiegelung hatte ich jetzt nicht, brauche ich glaube ich auch erstmal noch nicht.
Nee.
Aber ich bin auch großer Fan von Vorsorge, weil sowas dann einfach schnell entdeckt wird und zwar rechtzeitig entdeckt wird.
Ja.
Weil wenn du ein paar Jahre nicht zum Frauenarzt gehst und das vielleicht gerade ein halbes Jahr entstanden ist, nachdem du das letzte Mal da warst, dann kann das es einfach
kann
sein.
Total schnell.
Ja, gehen. Genau. Also meine Frauenärztin meinte nämlich auch, also jetzt erstmal alles nicht so schlimm, muss behandelt werden, wir müssen es wegschneiden. Wenn wir es nicht behandeln, wird es Krebs. Und wenn wir jetzt irgendwie so 2-3 Jahre warten, dann haben wir richtig großes Thema.
Mhm.
Aber ist ja war halt rechtzeitig und das ist wirklich gut.
Wie gesagt, trotzdem steht dieses Wort im Raum, Krebs, was unglaublich einschüchternd ist. Und dieser Tanz zwischen, ach, es ist nichts Schlimmes und ach, irgendwie habe ich doch irgendwie Krebs, ist ein ganz merkwürdiges Gefühlsgemisch gewesen. Ja. Für die, die es interessiert, bei dieser Konisation wird eben so wenig wie es geht vom Gebärmutterhals abgetrennt und das kann da das, also der Gebärmutterhals ist ja dazu da, um das Kind in der Gebärmutter zu halten im Falle einer Schwangerschaft. Und das kann dadurch passieren, dass man eben eine Risikoschwangerschaft hat, dass man in der Schwangerschaft liegen muss. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein Kind sehr tief hing, weil der Gebärmutterhals nicht so gut mehr gehalten hat. Ich musste die letzten, ich glaube 2 Monate der Schwangerschaft, musste ich 2/3 des Tages liegen. Das kann dadurch passieren, muss es aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber eine Konisation an sich ist kein Hindernis, schwanger zu werden oder ein Kind zu bekommen.
Ja.
Ja.
Habe ich nicht vor.
Ich weiß.
Ja.
Ich wollte das nur sagen als jemand, der ein Kind bekommen hat und eine Konisation.
Ja, und davor, genau. Du hattest die ja davor. Ja.
Genau.
Ja.
Hm. Ich habe tatsächlich, ist Gebärmutterhalskrebs so rasant, dass manche Frauen, die schwanger sind, bei denen das dann entdeckt wird, sich manchmal entscheiden müssen, ob sie das Kind kriegen oder das Kind abtreiben und den Gebärmutterhals sofort operieren lassen, weil das so schnell gehen kann innerhalb von der Schwangerschaftszeitspanne, dass das sich zu einer tödlichen Geschichte entwickeln kann.
Ja, krass.
Ja.
Ja.
Deswegen geht regelmäßig hin, es ist rasant.
Vorsorge. Weil dann, wie gesagt, es wird dann entdeckt und kann sehr gut behandelt werden.
Ja.
Deshalb ja, wichtig. Und dann sind wir gespannt auf nächste Woche, wenn es da heißt, Vollnarkose und raus damit.
Ja.
Genau, da fällt mir noch ein, weil der ist halt super nett, bei dem ich, also der das macht. Im Gegensatz zu dem anderen. Da hatte ich nämlich auch gestern gesagt, also ich wollte da heute eigentlich den Ring reinwerfen, also den Verhütungsring, den musste ich gestern wieder neu einsetzen. Und dann meinte er, Ja, nee, werfen Sie rein. Machen Sie mal. Ist, ich arbeite drumrum oder nehme den kurz raus. Und so kann es halt auch sein.
Ja.
So, und der ist halt über 50 und ist halt super locker und lustig mit dem Thema umgegangen. Und hätte ich den gefragt, ob ich bis dahin irgendwie noch Sex haben darf, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, hä, ja klar.
Amüsier dich, Mädchen, hätte er wahrscheinlich gesagt.
So, und aber sehr, also sehr respektvoll.
Ja.
Also es wirkt, also der hat halt irgendwie Scherze gemacht, aber auf einer Ebene, die respektvoll ist und verständlich, und also fand ich total klasse.
Ja, ich habe dir doch auch erzählt, ich hatte mal einen Gynäkologen, der war in Vertretung. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Es hatte auf jeden Fall auch irgendwas mit Sex zu tun. Und da hat er doch zu mir gesagt, ach, so eine bist du also. Ich auch gedacht habe, wie bist du Arzt geworden?
Ja.
Also,
ja, ich bin so eine Frau, die Sex hat.
Ja, so eine bin ich also. Ich weiß, es war nicht mal eine besonders pikante Frage für meine Empfindung. Aber da habe ich wirklich, also das war also auch ein Schlag ins Gesicht.
Ja, das glaube ich.
So eine bist du. Also habe ich gedacht, ja, bin ich.
Ja.
Genauso.
Hier komme ich, ja. Ja. Nee, aber ich hab ganz kurz, weil wir ja so viel Scherze machen die ganze Zeit, ist halt trotzdem aber ein ernstes Thema. Und was halt psychisch auch wirklich belastet.
Mhm.
Ich merke das, wenn es zum Thema wird, und wenn ich da, also gestern, ich war halt ultra gestresst. Vor dem Termin, weil ich nicht wusste, was passiert, und hinterher, weil ich wusste, okay, jetzt wird es halt ernst.
Ja.
Und
ja, und auch, wollte ich gerade sagen, auch mal von dieser ganzen Krebsgeschichte ab, auch eine OP, ne, dass man weiß, es wird einem an einem was geschnitten.
Ja.
Und
ja, so. Also klar, unter Vollnarkose werde ich untenrum frei sein, und da wird jemand reingucken und
was Laserschwert.
Dann wird jemand was wegschneiden von mir, da innen drin.
Mhm.
In meinem Allerheiligsten, wo ich nicht jeden ranlasse.
Ja.
Übrigens. So eine bin ich nämlich nicht.
Ich auch nicht.
Also
ich glaube auch, ich möchte auch, ich hoffe, ich habe jetzt nicht total Angst gemacht, auch gerade für Frauen, denen das bevorsteht.
Nee, aber deswegen machen wir es ja.
Genau, also meine Untersuchung fand ich unter anderem so aufreibend und unangenehm, weil es mir psychisch klar wurde.
Ja.
Dass es doch ernst ist,
ja.
Weil ich das vorher komplett verdrängt hatte. Also das war nicht nur schmerzhaft, sondern es war irgendwie, dämmerte mir so, hier wird so viel Aufwand betrieben, das ist hier nicht so eine komplette Bagatelle gerade, was du da hast. So,
genau.
Ups. Mhm.
Ja, also eigentlich, ich wollte halt diese Folge, dieses Special machen, um das auch wieder zu, also das ist halt, also okay, es ist nicht normal, aber es haben einfach viele, und ich glaube, es wird nicht so viel darüber gesprochen, weil ich hatte noch nie davon gehört.
Ich damals auch nicht.
Es ist emotional aufreibend und es ist ein ernstes Thema, aber es ist halt nicht so schlimm, wie man am Anfang denkt. Also so wie ich meine ersten 3 Stunden, nachdem ich den Brief aufgemacht hatte, dachte, ich müsste vielleicht sterben. So schlimm ist es halt nicht, wenn es eine Vorstufe ist.
Ja. Aber es ist eben auch nicht, ach ja, ist kein Krebs, dann ist ja auch nichts.
Ja, genau.
Dafür, natürlich hat man trotzdem Untersuchungen, Gewebeentnahmen und einen Eingriff.
Ja.
Also deswegen, man schwankt zwischen ganz vielen Gefühlen.
Genau.
In dieser Zeit, weil auch immer wieder Ergebnisse ausstehen und ob man nochmal nachgeschnitten werden muss und so.
Das hoffen wir einfach mal nicht.
Nein, das hoffen wir nicht. Und ich habe auch gerade befürchtet, das wusstest du nicht.
Doch, das wusste ich. Also genau, dass der Kegel untersucht wird, ob die Ränder sauber sind.
Genau.
Ja.
Genau.
Damit auch wirklich alles weg ist, und danach ist man dann gesund.
Okay, gut. Ja, also ich habe seitdem nie wieder was gehabt. Keine Ahnung, warum es damals so weit gekommen ist. Und
ich glaube, da hat man auch keinen Einfluss drauf.
Nein, also was immer wieder gesagt wird, wenn man raucht und auch regelmäßig Alkohol trinkt und so, alle Dinge, die das Immunsystem genauso wie Stress auch beeinflussen, weil das Immunsystem eben schon HP-Viren rausschmeißen kann.
Mhm.
Aber das haben auch Frauen, die nicht rauchen, keinen Stress hatten und
immer ein Kondom benutzt haben.
Also wie gesagt, da kann man auch nicht sagen, oh, die hat aber ein tolles Immunsystem, das hat es aber rausgeschmissen gekriegt. So. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, dann gucken wir mal, was das wird dann nächste Woche. Aber es geht bestimmt alles gut. Und dann ist wieder... Ach so, genau, was ich gerade noch sagen wollte. Das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass wenn man schon mal so einen auffälligen Abstrich hatte, dann muss man die folgenden Abstriche in nächster Zeit nicht selber zahlen. Tada! Weil...
da ändert sich gerade was.
Da ändert sich, oder es hat sich gerade was geändert, genau. Und zwar kriegt man jetzt, glaube ich, nur noch alle 2 Jahre den Abstrich den Pappabstrich von der Krankenkasse bezahlt. Und wenn du ihn aber einmal im Jahr machen lassen möchtest, dann musst du ihn, glaube ich, alle 2 Mal selber zahlen oder so.
Allerdings ist es so, dass das abgelöst wird, meine ich, durch ein HP-Virus-Test. Und wenn der positiv ist, dann wird der Papp gemacht.
Okay.
Auch. Und ansonsten nur alle 2 Jahre. Aber es wird, meine ich, regelmäßig auf das HP-Virus getestet.
Vielleicht informieren wir uns nochmal darüber und berichten nochmal davon.
Ja.
Ja. Ah, jetzt, ja. Ja, genau. Also.
Ich glaube, man hört das Schnarchen vom Zwischendrin. Ja, der liegt hier so tief entspannt.
Nee, also ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen aufklären jetzt. Zwei Betroffene. Ist kein Pappenstiel.
Pappenstiel.
Das ist kein Pappstiel. aber es ist halt auch nicht super schlimm, wenn es früh genug entdeckt wurde.
Ja, wenn man nicht in die 5.
Genau, also wenn es nicht schon ein Superkrebs ist, dann ja, geht man ins Krankenhaus, lässt es wegschneiden und ist wieder gesund. Mal sehr vereinfacht nochmal erzählt.
Genau.
Ja. Gut, dann berichte ich wahrscheinlich nochmal darüber, wie es war.
Ja, auf jeden Fall. Ich drücke alle Daumen.
Wie viele hast du?
2. Und 2 Fußdaumen. Zählen die auch?
Ja, die zählen auch. Ja, dann danke. Und ich habe gerade überlegt... Meine letzte Frage ist ja eigentlich immer, was würdest du den Leuten raten? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Geh zur Vorsorge.
Ja.
Geh zur Vorsorge.
Super, super wichtig.
Ja.
Geh zur Vorsorge.
Ja.
Ja. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest bestenfalls etwas daraus mitnehmen. Vor allem, geh zur Vorsorge. Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz erzählen, wie das war. Diese Folge wurde ja aufgenommen, bevor ich die OP hatte. Ich habe alles gut überstanden. Eine Sache, die eigentlich auch dazu zu dem ganzen Verlauf passt, war, ich habe mit dem Verhütungsring verhütet, sollte auf jeden Fall die OP machen zwischen meinen Perioden. Und leider war es dann so, dass während der OP der Verhütungsring rausgenommen und nicht wieder reingetan wurde. Und somit bekam ich dann 3 Tage nach der OP meine Periode. Was natürlich unglücklich ist, weil man damit nicht rechnet. Es ist eine OP am Gebärmutterhals gewesen, da wurde ein ordentliches Stück rausgeschnitten, was man tatsächlich auch spürt. Also wenn man seinen Körper kennt und weiß, wie sich das da anfühlt, es fühlt sich anders an. So fing ich dann stark an zu bluten und war erstmal in Panik, weil ich nicht wusste, kommt das jetzt davon, ist da was aufgegangen, ist das schlimm? Und dann habe ich halt auch zum Glück sehr schnell geschaltet und dachte, okay, könnte auch die Periode sein, die natürlich eigentlich noch überhaupt lange nicht dran war. Aber ja, ich habe mir schon gedacht, dass der Ring nicht mehr drin ist und deswegen die Periode frühzeitig eingesetzt hat, war blöd. Und vor allem, weil das natürlich dann an einem Sonntag passiert ist. Meine Akte dort, ich habe im Krankenhaus angerufen, meine Akte war nicht mehr da, die war schon zum Arzt verschickt worden und dort konnte man mir dann auch nicht weiterhelfen. Ich bin dann am Montag morgen direkt zu meiner Gynäkologin gegangen und die konnte mich dann beruhigen und hat gesagt, nein, das sieht super aus, der Ring ist nicht mehr drin, davon kommt die Periode, es ist alles gut. Aber das war ja harter Tobak in dem Moment, weil man einfach das natürlich noch nie gemacht hat und nicht weiß, was passiert. Dann Ein paar Tage später kam das Ergebnis. Das rausgeschnittene Stück meines Gebärmutterhalses wurde ja eingeschickt und untersucht. Und dabei kam heraus, dass da schon ordentlich viele Krebszellen drin waren. Das ist wirklich sehr kurz vor knapp war, dass das sich weiter ausgebreitet und gestreut hätte. Ich habe vor Erleichterung geweint. Meine Gynäkologin war erst so ein bisschen, was ist denn jetzt los? Freuen Sie sich? Ja, natürlich freue ich mich. Aber ich war einfach wahnsinnig erleichtert und auch etwas geschockt davon, wie weit das schon fortgeschritten war, obwohl ich alle halbe Jahr zur Voruntersuchung gegangen war. Es geht einfach wahnsinnig schnell. Geh zur Vorsorge. Es dauert nicht lange. Es ist unangenehm. Es ist so wie jeder Arztbesuch. Es ist einfach blöd, aber es geht ja schnell und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge. Gib mir gern ein Like oder schreib eine nette Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne bei chaosheadbitch.com oder gerne auf Instagram. Ich verlinke das alles in den Shownotes.